Das können wir liegen lassen. Guten Morgen. Also normalerweise soll das natürlich nicht passieren. Ne? Ja, freue mich sehr auf die Predigt. Eine PowerPoint-Präsentation, die hatte ich versucht zu verschicken, die ist aber scheinbar nicht angekommen, ist aber auch nicht ganz tragisch. Ich denke, das geht auch heute sehr gut ohne, also nicht, dass ihr euch wundert. Ja, Gemeindeaufbau durch gesunde Lehre, da soll es weitergehen. Aus dem 1. Timotheusbrief. Wir hatten die letzten Male schon angefangen. Heute ist also die dritte Predigt. Evangelium als Basis der Gemeinde. Das Evangelium muss angenommen werden. Das hatten wir letztes Mal gehört. Dann geht es heute um das Thema Gebet vor allen Dingen. Die anderen Gottesdienste wird es darum gehen, auch noch um Gemeindeordnung, dass wir Menschen brauchen, die das vorbildlich leben, dass Diakonie wichtig ist und dass eigentlich die wichtigste Methode, um das weiterzugeben, auch immer wieder Mentoring, Coaching ist, 1:1. Und im Endeffekt müssen wir das als Glaubenskampf dann auch als Gemeinde leben. Das ist heute also das Thema Gemeindeaufbau durch gesunde Lehre, Gebet vor allen Dingen. Und das habe ich mir jetzt nicht so ausgedacht, sondern genauso finden wir es im 1. Timotheusbrief, um den es ja geht, 1. Timotheus 2, 1-7. Ich möchte den Text lesen. Dort steht ich, also Paulus, ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem Rettergott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Dafür bin ich eingesetzt worden, als Herold und Apostel. Ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht, als Lehrer der Nationen in Glauben und Wahrheit. Gebet vor allen Dingen. Ich muss sagen, das ist einer meiner Lieblingstexte. Wenn man mich jetzt fragen würde, worüber habe ich vielleicht schon mal geredet oder woraus habe ich vielleicht schon mal zitiert. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, es ist auch einer der unangenehmsten Texte, denn zu leben, das ist ja gar nicht so einfach, das, was hier gesagt wird. Oder da tun wir uns immer wieder schwer. Wahrscheinlich könnte man allen ein schlechtes Gewissen machen, wenn man sagt, betet mehr oder betet ohne Unterlass. Einer dieser kürzesten Verse, weil da wissen wir alle, das schaffen wir nicht, zumindest nicht 100%. Hier wird also eine sehr klare, eine sehr eindeutige Aussage gemacht, die auch letztlich mit dem übrigen Zeugnis der Bibel übereinstimmt. Zuerst vor allen Dingen als wichtigstes das Gebet. Und es ist auch so eindeutig formuliert, da bleibt auch gar kein großer Interpretationsspielraum. Hier braucht man erstmal gar nicht lange überlegen, eigentlich ganz simpel, vor allem Gebet. Das ist das Wichtigste, das ist das Entscheidende im Gemeindeleben. Wir hatten gesehen, Paulus hatte Timotheus in eine schwierige Situation in die Gemeinde nach Ephesus geschickt. Irrlehrungen, Abweichungen von der biblischen Lehre, gefährdete Einheit, andererseits Kampf und Einsatz für den richtigen Glauben und auch sich zuspitzende äußere Gegebenheiten mit zunehmendem Verfolgungsdruck zeigten eine schwierige Gemengelage. Gemeinde war also hier letztlich in ihrer gesamten Geschichte angefochten und gefährdet, von innen und von außen. Und jetzt hier in diese Situation hinein kommt Paulus mit dieser steilen Aussage. Zuerst vor allen Dingen als oberste Priorität Gebet. Und das erfordert erstmal Glauben und Demut. Und auch eine andere Denkausrichtung, eine andere Sichtweise, eine andere Beurteilung der Realität, als wir dies sonst in der Welt oder bei oberflächlicher Betrachtung der Umwelt haben würden. Auf einmal soll das Wichtigste und Notwendigste etwas sein, was wir gar nicht sehen, was wir gar nicht anfassen können, was wir nicht machen können. Alle Vorstellungen von dem, wie man Einfluss gewinnt, werden hier ins Gegenteil verkehrt. Ja? Also werdet Influencer, würde man sagen, sucht euch Netzwerke, vernetzt euch mit Menschen, die wirklich Einfluss, Macht haben und auf einmal hier das Gegenteil, betet, wo man sagen würde, was soll das bringen? Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Aber das müssen wir glauben erstmal. Glauben heißt eben nicht sehen, nicht fühlen. Da ist ein Gegenüber, den wir nicht sehen können, aber wir sollen ihn suchen, aufsuchen, Zeit uns dafür nehmen, zu ihm beten und das wird belohnt. Paulus macht also hier eine steile Aussage. Ich ermahne euch nun vor allen Dingen. Ich ermahne nun, man hat so den Eindruck, Paulus hier will hier auch so die ganze Kraft seiner apostolischen Autorität in diese Aussage hineinlegen. Man soll das auf keinen Fall missverstehen oder überhören. Ich ermahne euch nun. Ermahnen ist im Neuen Testament bzw. Griechischen vielschichtig oder vielschichtiger auch, als wir es sonst sprachlich benutzen können. Es beinhaltet gleichzeitig auch immer ermuntern, ermutigen, aufmuntern, trösten. Das heißt, Paulus ermahnt uns, er fordert uns zu etwas heraus, legt es dringlich nahe, etwas zu tun, aber die Ermahnung beinhaltet gleichzeitig auch Ermutigung. Durch die Kraft des Heiligen Geistes ist es auch möglich. Hier kann sich etwas entwickeln, entfalten in unserem Leben. Gott selber will uns dabei helfen. Sprachlich hängt interessanterweise das Wort Heiliger Geist und Ermahnen auch eng zusammen. Es ist also viel mehr, als sich jetzt nur aus eigener Kraft zusammenreißen, sondern der Heilige Geist will uns hier führen, leiten, unterstützen. Aber wenn Paulus hier ermahnt, dann will er auch, dass es umgesetzt wird. Er will, dass es zu einem Tun kommt. Es ist nicht nur ein Vorschlag von vielen, sondern Paulus hat hier ein Ziel. Die Elberfelder Studienbibel schreibt zu ermahnen: Es wird für jede Art benutzt, eine Person zu rufen, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Ich lese es nochmal. Es wird für jede Art benutzt, eine Person zu rufen, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Also Paulus will eine Wirkung erzielen. Er will nicht einfach neutral bleiben, er will nicht nur informieren, sondern er will etwas bei seinen Lesern, der Brief wurde ja vor der ganzen Gemeinde vorgelesen, ist ja auch im Plural geschrieben, bewirken, verändern. Ihm reicht es nicht, dass der zur Kenntnis genommen wird oder darüber informiert wird oder eine sachlich gute Analyse darüber gestellt wird, sondern er will ein konkretes Ziel erreichen. Er will platt gesagt, ganz einfach, dass die Gemeinde betet, dabei ist beim Gebet und das an erste Stelle setzt, das für sie eine ganz, ganz hohe Priorität hat. Und das bedeutet ermahnen immer auch. Wenn wir im Neuen Testament ermahnt werden, befinden wir uns nicht einfach im neutralen Raum. Und egal, wie wir uns entscheiden oder auch wenn wir gar nichts machen, das bliebe einfach neutral, sondern es hat immer Auswirkungen. Immer dort, wo wir ermahnt werden, ist es auch immer ein Aufruf zur Entscheidung. Und es bedeutet immer, wir können in die eine Richtung oder in die andere Richtung gehen. Es hat positive Auswirkungen, wenn wir uns halten an die Ermahnung, sie ernst nehmen, sie umsetzen, dann tragen wir geistlichen Gewinn davon. Wir befinden uns auf der richtigen Spur, auf dem Weg der Nachfolge. Wir werden reichen Lohn davon tragen. Gemeinde wird aufgebaut, entwickelt sich weiter, hat überhaupt eine Chance, geistlich und fundiert zu bleiben, zu sein. Und hier im Timotheusbrief hat man ja fast den Eindruck, wie soll die Gemeinde das schaffen? Wird sie nicht aufgerieben von den vielen inneren Zerreißproben und äußeren Gefährdungen, eben die durch den parallel zunehmenden äußeren Druck ja hervorgerufen werden? Und da sagt Paulus nun, also deshalb könnte man sagen, vor allen Dingen, gerade wenn ihr an diese schwierige Situation denkt, Gebet betet. Das Gebet ist letztlich die entscheidende, starke Waffe, die wir haben. Andererseits aber auch, wenn wir der Ermahnung nicht folgen, bleibt das auch nicht ohne Auswirkungen, sondern wir kommen im Kampf gar nicht oder können nur schlechter bestehen. Wir verlieren viel geistliche Frucht, erleiden Schaden. Und wir sind gemeint. Ich ermahne euch, also konkret auch uns. Wir können jetzt auch nicht einfach sagen, ja, das soll sich mal die Gemeinde Detmold West oder Schöne Aussicht oder wer auch immer anhören, sondern erstmal wir, ja, die anderen sicherlich auch, aber wir haben uns dem zu stellen. Paulus meint sicherlich auch uns. Wir können es also auch nicht einfach aussitzen. Ermahnen bedeutet eben auch immer, tun wir es nicht, sind wir eigentlich schon in einem Abwärtsprozess uns befindend, ja. Also es ist nicht so, dass wir sagen, wir sitzen das jetzt mal aus, warten mal ab und es wird sich schon von alleine erledigen, sondern wir sind dann schon in einem Abwärtsprozess befindlich. Das Wort wurde damals auch verwendet in den Sportstadien, dort wo Wettkämpfer von ihren Freunden angefeuert wurden. Paulus will also uns hier regelrecht zum Gebet anfeuern, uns vorwärts treiben. Ja? Wie in einem Stadion, wo wir laufen würden, angefeuert würden. Vielleicht sind wir gut gestartet, ja, und merken, aber könnt ihr euch vorstellen, vielleicht so ein 1000-Meter-Lauf oder so, als ich so die ersten 1000-Meter-Läufe mal mitgemacht habe in der Schule, das fand ich schon sehr anstrengend. Ja. 1000 Meter ist ja so eine Sache, die kann man nicht durchsprinten, wie vielleicht ein 100-Meter-Lauf. Ja. Sondern man fängt gut an, wenn man das noch nicht gemacht hat, denkt man, oh, jetzt laufe ich los, oh, das klappt ja prima, 100 Meter, 200 Meter, auf einmal merkt man, oh, das wird jetzt aber anstrengend. Und nach ein paar hundert Metern merkt man vielleicht, wie soll ich das denn schaffen, hier die 1000 Meter noch zu beenden. Wirkte am Anfang gar nicht so viel und so geht es uns oft auch. Wir sind auf der Bahn unterwegs, wir werden angefeuert und das meint Paulus hier damit. Aber das ist auch eine Daueraufgabe. Wir brauchen diese Motivationsspritzen, aber es muss immer Thema sein. Wir müssen da dranbleiben und ich denke, wir sind auch immer wieder beides. Wir sollen andere zum Gebet ermutigen, herausfordern, anfeuern, brauchen aber selber auch die Ermutigung. Ich bin froh, dass ich immer wieder ermutigt werde oder auch vielleicht ermahnt werde oder herausgefordert werde zu beten, ja. Reinhold oder auch Harry oder andere haben immer wieder gesagt, Mensch, wir brauchen Gebet hier in der Gemeinde. Das müssen wir fördern, das kann nicht einfach nur von alleine laufen und das würde reichen, sondern da brauchen wir Ermutigung. Und ich habe mal so ein bisschen auf mein Gebetsleben der letzten zwei Wochen, ich habe ja vor zwei Wochen gepredigt und habe dann gleich wieder mit der nächsten Predigt natürlich angefangen, die vorzubereiten, geguckt, wie ist so mein Gebetsleben. Und ich habe gedacht, manchmal macht man es ja so, dass man denkt, ja, wenn ich jetzt für eine Sache predige, dann muss ich da natürlich besonders vorbildlich sein, ist ja auch nicht verkehrt, also mache ich es besonders gut. Habe gedacht, dann werde ich jetzt ganz viel beten und habe dann aber gesagt, ich mache es einfach normal, wie sich die Zeit so darstellt und wie ich es üblicherweise mache. Und so ist es auch gelaufen in den zwei Wochen. Mal gab es bessere Gebetszeiten, mal schlechtere, mal hat es gut geklappt, mal konnte ich mich nicht so konzentrieren. Und so war das Leben da. Aber ich habe gemerkt, und das ist immer der Fall, ich muss immer wieder ermutigt werden. Ich muss mir immer die Zeit nehmen. Ich muss mir immer wieder sagen, jawohl, ich reserviere dafür bewusst Zeiten zum Gebet. Das passiert nicht einfach von alleine. Ich brauche einen Gebetskreis, einen Gebetsabend, eine Gebetszweierschaft, Gebet mit meiner Frau, wie auch immer. Das läuft nicht von alleine. Und wir brauchen immer wieder diese Ermutigung. Und es wird immer wieder schwanken, aber wir müssen dranbleiben. Ja? Und ich meine, oh, jetzt habe ich es geschafft, eine Woche, zwei hat super geklappt oder jetzt war es mal schlecht, ein paar Tage. Aber wir bleiben dran, wir lassen uns motivieren, wir motivieren andere. Und das meint Paulus hier, anfeuern, anspornen. Und damals ging es bei diesem Anfeuern, Anspornen vor aller Augen, vor allem um sportliche Leistungen, die damals in der griechisch-römischen Welt, heute ja auch noch, aber höchste Ehren eintrugen. Das war das höchste fast, was man erreichen konnte. Diesen Kranz, ich habe gewonnen auf dem Sportplatz. Und da wurden die Leute angefeuert. Aber das ist auch gleichzeitig der Unterschied zu uns, weswegen es für uns schwieriger ist. Denn wir werden zu einer geistlichen Tat, zu einer Wirksamkeit angespornt, die man erstmal gar nicht so unbedingt wahrnimmt oder beachtet. Ist auch eher unwahrscheinlich, dass der Bürgermeister oder vielleicht der neue Landrat kommt und uns hier ein Lob ausspricht, weil wir so viel beten. Ja, oder dass jemand hier ein Bundesverdienstkreuz kriegt, weil er so ein starker Beter ist, weil er jeden Tag eine Stunde betet. Unwahrscheinlich. Ja, aber da sieht man, wie die Welt das einfach anders einschätzt. Und so genau habe ich es auch zum Beispiel. Ich kann mich erinnern, da war ich Schüler auf dem Gymnasium und dann hat der Geschichtslehrer, hat was über das Mittelalter erzählt und hat über die Mönche berichtet. Und dann hat er gesagt, ja, was haben die gemacht? Gebetet. Und dann hat er so ein bisschen ausgedrückt und gesagt, ja, beten, was soll das? Das kann ja nichts bewirken. Das ist völlig unsinnig, was die gemacht haben im Mittelalter. Die haben gebetet. Also haben nichts wirklich bewirkt, wie auch immer. Da wurde deutlich, so denken viele, was soll denn Gebet bewirken, schaffen, verändern? Und so stehen wir auch da. Und hier sagt Paulus, Gebet ist das Wichtigste. Das ist das Entscheidende. Das ist die große Wirklichkeit hinter der Kulisse. Und da will Paulus uns anfeuern, anspornen, weil er wahrscheinlich auch weiß, wie schwierig es ist. Wie wir in so einem Stadium laufen sollen, wie so ein Wettkämpfer, uns anfeuern. So wichtig ist Gebet, so wichtig haben es die Apostel genommen. So einen Stellenwert hat es im Neuen Testament. Hier werden die entscheidenden Siege errungen. Vor allen Dingen, das bedeutet aber, soll auch alles begleiten, alles durchdringen. Ja, so ein Stück verstehe ich auch den Vers, betet ohne Unterlass. Ja, soll unser Gebet, soll unser Leben durchdringen. Am Anfang aller Tätigkeiten und Aufgaben stehen, diese Sichtweise soll unser Denken prägen, denn im Gebet geht es ja vor allem um das, was Gott tut. Und das ist letztlich das Entscheidende. Was wir tun, kann eine ganze Menge sein. Aber was Gott tut, das ist entscheidend. Das ist das Wichtige. Das bringt wirklich Veränderung. Das tut uns wirklich gut. Viel mehr als das, was wir meinen, tun zu können, verändern tun zu können. Das beinhaltet aber auch Glauben. Wir müssen diese Spannung aushalten zwischen dem, was wir sehen und dem, was wir wahrnehmen. Und sehen auch, wie die Welt sich auf ganz andere Dinge verlässt. Und dann ganz anders als Gemeinde zu leben und zu sagen, wir vertrauen aufs Gebet, wir vertrauen auf die Beziehung zu Gott, dass Gott da ist, der Dinge verändert. Vor allem bedeutet sicherlich auch ganz praktisch zu fragen, wie wird Gebet privat oder aus Gemeinde gelebt? Ist es nur ein Anhängsel, gehört zum guten Ton oder bestimmt es uns und unseren Tag? Jede Situation ist da sicherlich anders, vielfältig, aber manchmal ist es wirklich gut, auch den Tag, das Beginn mit Gebet anzufangen, dass man sich einfach da Stille nimmt. Ich merke das bei mir, mir tut es oft gut. Ich kann mich dann, wenn ich vor der Familie oder so aufstehe oder in so ein Zimmer gehe, dann besser konzentrieren. Klappt nicht immer, aber ich versuche es zumindest. Ja, ich kombiniere das manchmal, dass ich so ein bisschen ein kleines Sportprogramm am Anfang mache, dann bin ich fitter, ist ja auch gesundheitlich nicht verkehrt, dann hole ich mir einen Kaffee und dann habe ich Gebetszeit, stille Zeit. Das klappt manchmal ganz gut oder oft ganz gut. Ich merke jedenfalls, es klappt bei mir in meiner jetzigen Situation besser, als wenn ich es immer auf den Abend verschieben würde. Sagen, ja, heute Abend, wenn ich Zeit habe, dann nehme ich mir noch Zeit zum Gebet. Dann ist oft gar nicht mehr so die Konzentration da. Das kann bei jedem anders aussehen, aber ich glaube, es ist auch oft eine gute Hilfe, wirklich morgens den Tag mit Gebet, Bibellesen zu starten. Wie gesagt, das kann bei jedem anders aussehen und ist bei manchen auch anders. Ich kann mich an eine ältere Frau erinnern, aus der ersten Gemeinde, wo ich herkam. Das ist für mich nach wie vor ein faszinierendes Beispiel. Die konnte irgendwann nachts nicht schlafen. Also merkte einfach, war älter geworden, ist ja bei manchen älteren Leuten so. 2-3 Uhr wurde es auf einmal wach, konnte nicht schlafen. Schlief dann irgendwann um 5 Uhr morgens wieder ein. Und das ging so eine Zeit lang. Und dann hat sie auf einmal gemerkt, ich kann doch die Zeit zum Gebet nutzen. Und das hat sie wirklich auch so als Auftrag, als Aufgabe von Gott angesehen und hat diese Zeit der Nacht genutzt zum Gebet. Und sie hat solch eine Gebetsfreudigkeit entwickelt, dass das für sie wirklich zu einer Aufgabe geworden ist. Und wenn ich sowas höre und als ich es damals gehört habe, hat es mir Hoffnung gemacht. Ich wusste, da ist ein Mensch in dieser Gemeinde, der betet, der ist von Gott zum Gebet berufen. Und das bewirkt bei mir immer Hoffnung, weil ich weiß, wenn Menschen beten und wenn Gott zum Gebet beruft, dann kann auch nicht alles verloren sein. Paulus ermahnt zum Beten, ja. Auffallend ist aber hier die Häufung der Ausdrücke, die er benutzt. Die stehen alle im Plural und es sind insgesamt 4 Stück. Das unterstreicht eigentlich die Dringlichkeit und die Bedeutsamkeit. Die kann man sicherlich nicht ganz streng voneinander trennen, aber die Vielfalt und die Fülle des Gebets und der Gebetsmöglichkeiten werden dadurch deutlich. Welche Begriffe nimmt er? Bitten oder flehen? Hier geht es das, was wir auch heute gehört haben. Nöte, Anliegen, Sorgen aller Art. Hiermit dürfen und sollen wir zu Gott kommen. Und das steht vielleicht auch oft am Anfang, weil wir das oft erstmal brauchen. Das, was uns drängt, uns Not macht, uns besorgt, das sollen wir erstmal vor Gott bringen, damit wir frei oder freier werden, sich unser Blick wieder weiten kann. Und es zeigt uns Gott als guten Vater. Wir dürfen tatsächlich mit allem, was uns bewegt, sei es die kleinste Sorge, zu ihm kommen. Gott hat immer ein Ohr für uns frei. Er ist nicht uninteressiert oder zu beschäftigt oder steht über den Dingen, sondern Gott hat immer Zeit für uns, auch in den kleinsten Dingen. Aber ein ganz wichtiger Aspekt ist dabei, bitten, wir sind zunächst mal auch Bittsteller und Bettler, Hilflose. Für solche Menschen ist das Gebet gedacht. Gebet hat deshalb viel mit Demut zu tun. Denken wir an den Zöllner, der kaum die Augen aufzuschlagen vermag, im Tempel, Lukas 18, weil er sich ganz seiner Sünde bewusst war. Aber dafür ist er für uns ein Vorbild. Jesus hat ihn uns als Vorbild genannt und aufgezeigt, weil er wusste, ich bin hilflos, ich bin Bettler, ich bin in meiner Sünde gefangen und nur Gott kann mir gnädig sein. Und das ist die Einstellung, wie wir zu Gott kommen sollen, wie wir beten dürfen. Ihn um Vergebung, um Veränderung bitten. Als ich Student war, da habe ich mich auch mit dem Gebet beschäftigt und das wurde auf einmal für mich so ein Thema. Und so wie es als junger Mann ist, da habe ich gedacht, wie kann ich kraftvoller beten? Wie kann ich mehr Power in mein Gebet kriegen? Das ist natürlich auch nicht falsch. Und da habe ich ein Buch von einem Ole Hallesby gelesen, der eine oder andere kennt es vielleicht, Tore da oben vielleicht, ist ein Norweger ist schon lange verstorben, war so ein ganz begnadeter Seelsorger und der hat ein Buch geschrieben über Gebet und da ging es darum, Gebet ist für den Hilflosen, es ist für den Bettler, so wie es ja auch Luther schon sagte, das ist die Grundeinstellung. Und erstmal war ich so ein bisschen enttäuscht, weil ich sagte, ja, das ist auch gar keine richtige Methode, mit der ich jetzt was anfangen kann, um voller Power zu beten. Aber es hat mir deutlich gemacht, das ist das Entscheidende, darauf kommt es an. Wir sind kraftlos, schwach in uns, aber umso mehr brauchen wir das Gebet, umso mehr brauchen wir Gott. Und wie schon Luther sagte, wir sind Bettler, das ist wahr. Gebete, also Bitten, Gebete, hier geht es weiter. Hier geht es vor allem um die Bewegung der Seele zu Gott. Es geht um unser Herz, um unsere Beziehung zu Gott, unsere Einstellung zu ihm. Es geht mehr um das Bitten des Vaterunsers, um Hingabe, Anbeten, Schauen auf Gott, ihn ehren. Da darf die Frage ja auch gestattet sein, wie ist meine Beziehung zu Gott? Bist du wirklich an Gott selbst interessiert? Richtest du dein Herz auf ihn? Denken wir an David, der wird als ein Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet. Warum? Weil er so völlig sündlos und perfekt war? Wahrscheinlich eher nicht, sondern wenn wir es lesen bei ihm, dann sehen wir, wie er sich in seinen Gebeten nach Gott gesehnt hat, wie ihm das wichtig war, zu Gott eine Beziehung zu haben. Er hat sich nicht damit zufrieden gegeben, nur zu bitten oder formal religiös sich Gott zu nahen, was ja damals möglich war, durch ganz viele religiöse Dinge, wo auch Gebet dabei war, sondern er hat Gott sein Herz ausgeschüttet. Wir leben in Zwiesprache mit Gott, mit Jesus, der uns als seine Freunde bezeichnet. Hier geht es um unser Herz, das, was uns bewegt, unsere Beziehung zu Gott, um Ehrlichkeit zu Gott. Und das sollen wir leben und gestalten. Fürbitten, der dritte Begriff, auch wieder im Plural, sicherlich eine besondere Aufgabe, die Gott uns anvertraut und die er auch von uns erwartet. Ursprünglich vom Begriff her eine Eingabe oder Petition an einen Fürsten, beziehungsweise eine Audienz bei einem Machthaber, bei der das Ziel verfolgt wurde, diesen zu einem bestimmten Handeln zu bewegen. So als könnten wir also mit einem bestimmten Anliegen direkt bei Frau Merkel vorstellig werden. Und zu solch einer Audienz dürfen wir bei Gott selbst jederzeit dem großen allmächtigen Gott, dem Herrn über Himmel und Erde vorstellig werden. Das ist also im wahrsten Sinne des Wortes eine Gipfelkonferenz. Wir als Kinder Gottes dürfen im Namen Jesu vor Gott erscheinen und unsere Fürbitten äußern. Friedrich Christoph Oettinger, ein Theologe aus dem 19. Jahrhundert, sagte mal, die Fürbitte der Kinder Gottes ist ihre Teilhabe am Weltregiment Gottes. Ich sage es nochmal, die Fürbitte der Kinder Gottes ist ihre Teilhabe am Weltregiment Gottes. Glauben wir sowas überhaupt noch, wenn wir das hören? Wenn wir eine Einladung bei Angela Merkel bekämen, die Chance würden wir doch nutzen, uns darauf vorbereiten, mit hoher Erwartung dorthin gehen. Wie viel mehr sollen wir das tun, wenn wir uns Gott nahen, unserem Vater? Haben wir dieses Bewusstsein noch? Sind wir noch von dieser fantastischen Einladung ja eigentlich geprägt und auch unsere Gebetsveranstaltungen? Oder sind die schnell einfach mickrig, jammerig, kleinkariert, nur auf unsere kleinen und kleinsten Bedürfnisse unserer kleinen Welt reduziert? Oder findet dann hier tatsächlich eine Gipfelkonferenz statt, wo wir Dinge mit Gott besprechen, wo wir ihm wichtige Themen vortragen, die uns betreffen, die sein Reich betreffen? Danken, Danksagungen. Das darf und soll nicht vergessen werden. Das ist der vierte Aspekt von Gebet, der hier genannt wird. Bei allen Bitten, allen Sorgen, allen großen Themen, um die es im Gebet gehen darf und soll, soll das in unserem Denken auch eine wichtige Rolle spielen. Nicht vergessen werden. Hier können wir für alles danken, für alles Gute, was wir speziell auch in Deutschland haben, bis hin zu materiellen Wohlstand oder Rechtssicherheit. Und daneben hängt es aber vor allen Dingen auch mit Denken zusammen. Psalm 103 sagt, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Also Danken hängt auch ganz viel damit zusammen, mit Nachdenken. Was ist alles schon in meinem Leben passiert? Vieles Gute, was Gott getan hat. Psalm 77, 12. Ich denke an deine früheren Wunder. Gott freut sich, wenn wir ihm danken. Und lest das mal nach. Wie hat sich Jesus gefreut, als ein Samariter zurückgekommen ist und sich bedankt hat für das Gute, was Jesus bei ihm getan hat? Entschuldigung, ein Aussätziger und der zurückkam, war der Samariter. Der eine ist geheilt worden, die neun haben sich nicht bedankt. Wie enttäuscht war Jesus davon? Und wie selbstverständlich wird man erwarten, dass bei solch einer Heilung natürlich auch Dankbarkeit ist? Wie hat sich Jesus darüber gefreut? Der dankbare Mensch wird dann auch froh. Andererseits auch Undankbarkeit macht uns schnell zu Menschen, die beanspruchen, die haben wollen, die Nehmende werden, die sich nicht mehr als Beschenkte oder Empfangende erleben. Und ich glaube, das erleben wir in unserer Gesellschaft zuhauf. Letztlich können wir uns auch nur über Dinge, für die wir nicht dankbar sind, oder nur über Dinge, für die wir dankbar sind, auch wirklich freuen. Ja, ich habe so den Eindruck, wenn ich Dinge empfange, wahrnehme, bekomme und das irgendwie als selbstverständlich nehme, dann ist es auch ganz schnell weg. Aber wenn ich dafür dankbar bin, dann bleibt auch diese Freude darüber. Ich denke aber, neben allem Gutem, für das wir wirklich auch dankbar sein können, was ich genannt hatte und auch dankbar sein sollen, sollen wir vor allen Dingen unsere Dankbarkeit auch immer wieder an dem ausrichten, was Jesus für uns getan hat. Dafür können wir gar nicht genug dankbar sein. Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen. Er hat alles getan für unsere Erlösung. Welch ein Grund zum Danken. Da kann man nicht genug für danken. Und interessanterweise steht hier das Wort für Danksagungen, Eucharistie. Hier sagt die Elberfelder Studienbibel wieder, Eucharistie ist die Antwort auf den Empfang eines Gnadengeschenkes, das mit dem Bewusstsein, es nicht verdient zu haben, angenommen wird. Eucharistie ist die Antwort auf den Empfang eines Gnadengeschenkes, das mit dem Bewusstsein, es nicht verdient zu haben, angenommen wird. Bereits in der frühen Christenheit finden wir eben dann dieses Wort für das Herren- oder Abendmahl, wo wir in besonderer Weise an das denken, was Jesus für uns getan hat und unseren Dank dafür zum Ausdruck bringen. In der katholischen Kirche heißt ja die Abendmahlsfeier oder was man sich auch da in der katholischen Kirche drunter versteht, ja heute noch Eucharistie. Denn das ist gut und biblisch und richtig, wenn wir das Abendmahl regelmäßig eben auch als Ausdruck unseres Dankes für das, was Jesus für uns getan hat, feiern. Für wen sollen wir jetzt beten und dürfen wir beten? Hier steht für alle Menschen. Das bedeutet zunächst mal für jeden Einzelnen. Und stellt euch vor, jeder einzelne Mensch in unserem Umfeld, für den würden wir regelmäßig beten oder der würde regelmäßig Gebet erleben. Wir dürfen das also mit großer Freimut tun, weil es auch die biblische Sicht uns so darstellt. Menschen mit allen Nöten, Fragen, Sorgen, Sünden, falschen Wegen dürfen wir erstmal zu Gott bringen. Jeden einzelnen Menschen. Jesus macht uns sogar Mut, für unsere Feinde zu beten. Das spätestens zeigt ja, dass hier niemand von ausgenommen sein braucht. Ja, also wo wir sagen, ah, für den bete ich nicht, der ist mir unangenehm oder der passt nicht in meine Vorstellungen oder der denkt und tickt anders als ich. Jesus sagt sogar, wir sollen sogar für unsere Feinde beten. Also sozusagen das Extrem von dem, was wir vertreten oder was wir machen oder die uns maximal schaden wollen. Selbst für die macht Jesus uns Mut zu beten. Das heißt, eigentlich dürfen und können wir keinen Menschen vom Gebet als Einzelnen ausnehmen. Das wollen wir immer wieder lernen, praktizieren, für einzelne Menschen beten. Und was könnte das für einen Segen bewirken? Wie viele Zeugnisse könnten zusammenkommen? Wir erleben es ja auch immer wieder. Wie viele Gebetserhörungen hier berichtet werden, wenn wir so für Menschen beten, sie für den Thron Gottes bringen und für jeden Einzelnen einstehen. Corrie ten Boom hat mal gesagt, das Größte, was ein Mensch für einen anderen tun kann, ist, dass er für ihn betet. Ich glaube, da hat sie recht gehabt. Aber alle Menschen heißt auch alle in diesem umfassenden Sinne. Wir dürfen auch Gruppen, Länder, Situationen, Menschen bringen, alle im Sinne von Gesamt. Menschen, die unter Krieg, unter Hunger, unter Ungerechtigkeit leiden, junge Menschen, die vielleicht viele Chancen, Möglichkeiten haben, aber auf der anderen Seite oft Orientierung ihnen fehlt, sich verführen lassen. Wir dürfen Gott Länder bringen, unser Land, Deutschland, auch Myanmar, wenn wir zum Beispiel an unsere Missionare denken. Also auch das Gesamte ist Gott nicht zu klein. Also lasst uns für viele einzelne Menschen beten, aber lasst uns auch große strategische Anliegen vor Gott bringen, wo viele gemeint sind, Gruppen, Länder. Corrie ten Boom hat es wieder gesagt, nichts ist zu groß für seine Macht, nichts ist zu klein für seine Liebe. Und das steckt, glaube ich, dahinter. Wir dürfen für jeden einzelnen Menschen beten, aber auch für alle. Wir haben ja gerade die Geschichte von Erich gehört über diesen Arnold in dieser Situation damals, wo es diesen Vulkanausbruch gegeben hatte. Der Vulkanausbruch war wirklich schwierig, weil er eben die Sonne verdunkelte und es kam zu einem sehr kalten Sommer, auch in unseren westlichen Gefilden. Und viele Menschen hatten Hunger und haben Not gelitten. Und wir haben Gott gesehen, wie Gott bei Einzelnen auch eingegriffen hat oder sie in ihrer Frömmigkeit bestätigt hat. Aber damals haben sehr viele Menschen auch gebetet. Sie haben darum gebetet, wie sollen wir da rauskommen aus dieser Hungersituation. Und danach sind viele Dinge entwickelt worden und sind passiert, die die Nahrungssicherheit verbessert haben. Zum Beispiel hat Justus Liebig, war der Entdecker der anorganischen Chemie. Das ist kurz danach passiert. Also Gott hat auf einmal Dinge verändert, wo Landwirtschaft in einem riesigen Ausmaß verstärkt möglich wurde, wo ich denke, das ist so ein Beispiel. Gott hat Einzelne geschützt, aber auch im Großen was getan. Wir sollen für Könige und alle, die in Hoheit sind, beten. Könige haben wir nicht mehr viele, aber genug Politiker. Und hier sind alle gemeint, die Verantwortung tragen. Und gemeint sind hier sicher alle Instanzen, vom Bundeskanzler, Bundeskanzlerin bis zum Bürgermeister, Stadtrat. Warum werden sie besonders erwähnt? Warum werden sie besonders erwähnt? Weil sie genauso wie jeder andere Mensch Rettung brauchen. Sie sind auch verloren, wenn sie nicht Jesus angenommen haben, wie jeder andere auch. Sie haben eine besondere Verantwortung. Sie können Entscheidungen treffen, die sich auf viele Menschen und Situationen auswirken können. Deshalb brauchen sie Gebet. Weil sie Macht haben damit auch, die aber auch missbraucht werden kann. Viertens, sie sind dementsprechend haben sie aber die staatliche Ordnung von Gott grundlegend eingesetzt worden. Das heißt, sie sollen Ordnung schaffen, Chaos, Zerstörung, Auswirkungen der Sünde zurückhalten, Zusammenleben ermöglichen. Das sind ganz wichtige Anliegen, weswegen für Menschen, die in Hoheit sind, beten sollen, für Politiker. Und Gebet für Politiker macht aber auch die Relation, das richtige Verhältnis deutlich. Einerseits sollen und wollen wir, auch ausgedrückt durch Gebet, die Obrigkeit mit Ehrerbietung oder der Obrigkeit Ehrerbietung Wertschätzung zeigen. Grundprinzip Römer 13, Petrus sagt, ehrt den König, aber Gebet bedeutet dann andererseits auch, sie sind eben genauso Menschen und keine Götter. Und dass Paulus das hier schreibt, war in der damaligen Zeit gar keine Selbstverständlichkeit, denn der römische Kaiser, offiziell dann etwas später durch Domitian, der hat sich als Dominus et Deus bezeichnet. Das heißt, ich bin der Herr und Gott und nicht einfach nur ein Mensch, ein Kaiser. Das heißt, das war auch schon eine gewisse revolutionäre Aussage, die Paulus hier getroffen hat. Er sagt, wir sollen trotzdem für die Obrigkeit beten, denn die hat es nötig. Die Obrigkeit ist nicht einfach ein kleiner Gott. Sie sind auch fehlbar, sie brauchen Gottes Gnade, sie haben nicht auf alles eine Antwort. Und damit wird eben auch deutlich, so sehr wie die biblische Vorgabe haben, sie wertzuschätzen, so sehr sind es auch nur Menschen, die auch fehlen können, keine Messiasse und auch somit nicht die letzte Instanz, der wir verpflichtet sind, sondern das ist Jesus, unser Herr, Gott, unser Vater, den wir eben auch für Politiker bitten dürfen. Das zeigt ja schon, er ist höher als Politiker. Gott ist höher als menschliche Machtstrukturen und die Obrigkeit. Er ist die alleroberste Instanz und dem haben sich auch Politiker eigentlich unterzuordnen. Ich glaube, Politiker brauchen heutzutage dringend unser Gebet, bei allem Chaos, vielen Kräften und Mächten, die am Werk sind. Ich war in letzter Zeit bei Gesprächen mit regionalen Politikern dabei und ich hatte schon den Eindruck, neben Parteipolitik und allem, was dazugehört, ist auch ein ehrliches Interesse da, etwas zum Wohl unserer Region beizutragen. Und da können wir durchaus mitbeten und fragen, was könnte da unser Beitrag sein? Oder ich denke an eine Bundestagsabgeordnete, bei der ich dabei war, als sie so etwas Einblick in ihre Arbeit gab. Und sie hat erzählt, jetzt in der Corona-Krise, dass sie dann auf einmal Firmenchefs, gestandene Mengen am Telefon hatte, die weinten, weil sie in der Corona-Krise nicht mehr weiter wussten. Insolvenzen für große Firmen oder Ketten anmelden mussten, die bei ihr am Telefon weinten. Oder sie sagt, ich kann nachts auch nicht immer schlafen oder immer wieder nicht schlafen, wenn ich an die ganzen Probleme denke. Weißrussland, Türkei, Flüchtlingsproblematik und so weiter. Sie sagte, ich kann manchmal nachts nicht schlafen, weil mich das so beschäftigt. Hat mir gezeigt, Politiker sind auch nur Menschen und nicht nur, sicherlich auch oft von Machtkalkül getriebene Profis. Aber wir sollen für unsere Politiker beten, für die, die in Verantwortlichkeit sind, besonders sicherlich auch für die, die gläubig sind und sich verantwortlich für Gott, vor Gott wissen. Also gute und schwerwiegende Argumente, um für Politiker auf allen Ebenen zu beten. Lasst uns dazu auch nicht meinen, das ist nicht geistlich genug. Ja? Das sind so Probleme, die außerhalb der Gemeinde vielleicht im Direkten liegen, sondern Gottes Wort gebietet uns hier ausdrücklich. Aber, und das fasziniert mich auch immer wieder, ist typisch biblisch, typisch neutestamentlich, typisch paulinisch, bei aller Wichtigkeit der genannten Gründe, von der Zielperspektive, von dem, worauf es eigentlich ankommt, geht es um das Evangelium und den Retterwillen Gottes. Natürlich stimmen die anderen Gründe, die ich genannt habe, auch. Aber die Ausrichtung von Paulus geht weiter und tiefer. Er sagt nämlich, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen. Das klingt erstmal ein bisschen spießbürgerlich. Vielleicht denkt der eine oder andere daran, in Ruhe jetzt seine Stiefmütterchen im Garten pflanzen zu können oder an so eine ländliche Idylle. Aber wenn wir den weiteren Zusammenhang sehen, dann stellen wir natürlich fest, dass es um viel, viel mehr geht. Ruhig zielt mehr auf die Freiheit von äußeren Störungen. Still oder friedlich kann man auch übersetzen, wohl mehr auf die Freiheit von inneren Störungen. In aller Gottesfurcht oder Gottseligkeit hat den Sinn von ganzer, völliger Frömmigkeit, die sich nicht nur nach außen darstellt, sondern den ganzen Menschen durchdringt. Also transparent könnte man sagen, in meiner persönlichen Gottesbeziehung. Ehrbarkeit kann auch übersetzt werden mit moralischer Ernsthaftigkeit und zielt auf den Umgang, das Verhalten gegenüber anderen Menschen ab. Ja, also die Gottesfurcht führt dazu, dass ich mich entsprechend auch anders mit Menschen verhalte. Unser Motto also nah bei Gott und nah bei den Menschen könnte man direkt aus diesem Vers ableiten und soll das genau widerspiegeln. Umgang mit Menschen resultiert aus unserer Gottesfurcht, aus dem, wie wir mit Gott selbst leben und soll ein Zeugnis sein, wenn wir so leben für andere. Das ist gut und angenehm vor Gott. Gut hat dabei den Charakter von brauchbar, von köstlich, von edel, von sittlich schön, von gut. Das erfreut Gott, könnte man auch sagen, wenn wir so leben, wenn wir solch eine Einstellung haben. Es wird klar, die politischen Bedingungen haben hier drauf auch einen Einfluss. Es geht also nicht um eine beschauliche Frömmigkeit oder Bequemlichkeit, sondern um Rettung. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist sein ausgesprochener Wille, sein großes Herzensanliegen. Er ist Retter Gott. Und das kennzeichnet Gott so sehr, dass man es überhaupt nicht von ihm trennen kann. Wille Gottes ist hier im Sinne des wünschenden Willens gemeint. Das heißt, Gott wünscht sich das so sehr, dass er bereit war, dafür sogar seinen eigenen Sohn zu opfern. Aber er zwingt diesen Wunsch nicht auf. Das heißt, dort, wo Menschen das nicht wollen, das nicht annehmen, das Evangelium für sich, würde Gott das ihnen nicht aufzwingen, obwohl er sich so sehr wünscht. Es will, sich wünscht, aber er zwingt es nicht auf. Luther hat mal gesagt, Gott ist ein großer Backofen voller Liebe und das stimmt. Gott möchte allen ein Vater sein. Er möchte alle Menschen als seine Kinder bei sich haben und dazu will er uns und eben unser Gebet gebrauchen. Und denken wir an uns, jetzt an, vor allen Dingen vielleicht auch an Westdeutschland. Im Zweiten Weltkrieg waren die Möglichkeiten sehr begrenzt oder gar nicht vorhanden. Danach aber sehr wohl. Und letztlich sind die letzten Jahrzehnte genau solch eine Gebetserhörung, wie wir sie hier bei Paulus finden, die einen großen Freiraum für alle möglichen christlichen Betätigungen, für Gemeindebau, für Evangelisation schaffen, bis hin zu vielen Möglichkeiten der Unterstützung, Ausbildung in der Mission, bis dass man auf einer Bibelschule BAföG kriegt vom Staat. Ja? Nicht jeder vielleicht, aber teilweise. Ja? Der Staat unterstützt aktiv auch christliches Leben und Ausbreitung und das ist eine riesen Gebetserhörung. Ja, hättet ihr mal vielleicht den Kaiser damals gefragt, ja, könntest du BAföG zahlen für unsere Bibelschule? Weiß nicht, wie der reagiert hätte. Wahrscheinlich hätte er das nicht gezahlt oder hätte nochmal genauer nachgefragt und dann gesehen, ganz passt das nicht mit meiner Einstellung. Da ist die Frage aber auch, nutzen wir diese Zeit für Gott zu wirken? Die Möglichkeiten, die jetzt, ich sage auch mal in Klammern, noch gegeben sind? Oder verplempern und vergeuden wir die Zeit? Macht uns der Wohlstand da nicht vielleicht manchmal das gute Leben, genau das, wofür Paulus hier eigentlich gebetet hat, dass uns das die Möglichkeiten eröffnet, nicht manchmal dafür dann bequem und träge? Das wäre eine enorme Verschwendung der Möglichkeiten. Wir haben alle Chancen, auf dem, wie wir es hier haben, in unserem Land, in unserer Zeit, in unserer Situation, ganz viel aufzubauen. Was für ein Potenzial vertraut Gott uns da an? Und dafür können und sollen wir beten, dass solche politischen, gesellschaftlichen Entwicklungen auch so getroffen sind, dass sie dem Evangelium weiter dienlich sind. Darauf zielt Paulus ab. Natürlich soll man nicht stehen bleiben dabei. Im Gegenteil, echtes, ernsthaftes Gebet bedeutet dann eben auch das Hineingenommen werden in diese Aufgaben, in die Gott uns letztlich hineinstellt, in die Hingabe an seinen Willen. Deshalb lasst uns also wieder neu Wert auf das Gebet legen. Und deshalb bin ich auch so froh über nächsten Montag, wenn wir uns als ganze Gemeinde Mittwoch zusammenkommen können, gemeinsam beten wollen. Was ist das für eine Chance, für ein Vorrecht, als ganze Gemeinde vor den Thron Gottes zu treten, Fürbitten zu äußern, eine Petition bei Gott einreichen, Bitten vortragen, uns Gott zur Verfügung stellen. In der Urgemeinde, der ersten Gebetsversammlung, die dort geschildert wird, hat es ein Erdbeben gegeben. Das muss jetzt hier nicht gleich passieren, aber es symbolisiert eben Gottes Macht, seine unbegrenzten Möglichkeiten. Und die sind ja heute auch noch da. Aber vielleicht kann das Gebet uns neu innerlich wachrütteln, auch als ganze Gemeinde, neu eine Erfüllung des Heiligen Geistes bewirken und dann in die Sendung mit hineinnehmen lassen. Und ich denke, es ist ganz wichtig auch, dass wir verschiedene Möglichkeiten des Gebets nutzen. Zweierschaften, Gebetszellen, verschiedene Gebetskreise, Gebetstreffen, Ketten zur Unterstützung. Danke auch, dass das möglich gemacht wird, dass Menschen hier beten, während wir uns als Älteste, als Leitungskreis treffen wollen, mit den damit verbundenen Gemeindeanliegen. Gebet integriert in den Gottesdienst, aber lasst uns auch immer wieder die Möglichkeit wahrnehmen, als ganze Gemeinde zum Gebet zusammenzukommen, klar am Anfang des Jahres, aber auch an anderen Stellen. Und ich möchte euch ermutigen, herausfordern oder mit Paulus sprechen, sogar anfeuern, nächsten Mittwoch so zahlreich wie möglich zum Gebetsabend zu kommen. Da habe ich eine hohe Erwartung, das empfinde ich eigentlich als Einladung Gottes, ihm unsere Petitionen, unsere Bitten vorzutragen. Ich komme zum Schluss. Wir hatten gesehen, dass die Zielperspektive besonders auf dem Willen Gottes, nämlich seinem Retterwillen, ausgerichtet ist. Gebet als wichtigste Unterstützung, als Basis hier beinhaltet und unsere eigene Bereitschaft dort sein soll, das Evangelium, das Zeugnis zur rechten Zeit weiterzugeben. Wann ist die rechte Zeit? Jetzt. Die Zeit zwischen Pfingsten und Wiederkunft Jesu. Jetzt also sollen wir das Evangelium weitergeben. Jetzt ist die Chance, wo wir dieses Gebet, diese Gebete ausleben sollen. Wir sollen aber auch das wahre Evangelium verkündigen. Auch das gehört zu Gebet dazu, dass das Evangelium nicht verfälscht wird. Jesus ist der einzige Mittler. Es gibt keinen anderen Weg der Errettung. Und er ist der Einzige, der als einzig Sündloser auch das Lösegeld für die Sünde zahlen konnte, durch die Hingabe seines Lebens am Kreuz auf Golgatha. Das gilt für alle Menschen. Das Lösegeld reicht für alle, aber es wird eben nur wirksam für den, der es auch für sich annimmt. Deshalb soll es allen Menschen verkündigt, weitergegeben werden. Dafür sollen wir beten. Und das bedeutet Zeugnis des Einzelnen in seinem Umfeld, Zeugnis zur rechten Zeit. Aber wir sollen und dürfen auch besonders für die beten, die eine besondere Berufung sicherlich auch haben, in der Öffentlichkeit das zu tun oder als Evangelisten, Missionare unterwegs sind. Ja, sei es Johann Mattis oder Andrew oder auch andere aus unserem Umfeld, die wir ja auch kennen, dass das Evangelium bis zu den Nationen, so sagt Paulus, ich bin Lehrer der Nationen, dass es bis an die Enden der Welt geht. Das ist die große Gebetsperspektive, das Evangelium im Kleinen, den Willen Gottes, der im Kleinen passiert, in den ganz vielen kleinen Alltagssituationen, auch die wir heute gehört haben, bis zu dieser großen Perspektive zu allen Nationen, Apostelgeschichte 1,8. Es fängt in Jerusalem an und geht bis an die Enden der Welt. Es fängt bei uns in Detmold an, aber es bleibt nicht dabei, sondern es hat die Perspektive zu allen Nationen. Gebet vor allen Dingen als Grundlage unserer Entscheidungen, unseres Gemeindelebens, als Basis für ein gottesfürchtiges und hingegebenes Leben, als so wichtiger Teil an Gottes Heilsplan zur Errettung der Menschen teilzuhaben. Wenn uns das wieder prägt, in die Umsetzung führt, dann könnte Gott hier sicherlich auch manches bewirken. Und lasst uns diesen so wichtigen, durch nichts anderes ersetzende Tätigkeit, Arbeit verstärkt aufnehmen. Und der Segen daraus, ich glaube, den würden wir bis in die Ewigkeit als Auswirkung erleben und sehen. Amen.